Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute über das Thema Öle reden. Welches Öl ist denn gut, welches nicht gut und warum ist das Nicht-Gute nicht gut? Das ist das Thema der Sendung. Lustige Formulierung. Herzlich willkommen, liebe Laura Koch. Du bist die Ernährungsexpertin und auch Fachfrau in Bezug auf Öle. Du hast gesagt, du hast eine Bachelorarbeit darüber geschrieben.
Ja, genau. Über Hanföl. Also ein Öl, was bis damals war 2014 irgendwie.
Ah, oh, doch damals?
Ja, aber da gab es noch kein Hanföl im Großverteiler.
Ach.
Ja, also das Hanföl, ich habe über Hanföl geschrieben und da gab es das nur im Reformhaus zu kaufen und auch ziemlich teuer. Und das war dann auch ein Kritikpunkt. War auch ein Grund, warum es von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung nicht in die Empfehlungen genommen worden ist. Und lustigerweise, weil sie nicht mit dem Betäubungsmittelgesetz irgendwie in Konflikt geraten möchten, obwohl Hanföl ja überhaupt nichts mit psychoaktiven Substanzen zu tun hat.
Hat ja kein THC drin, kein CBD, oder?
Nein, es ist wirklich die Ölfrucht, die Nüsse, die da wie jedes andere Öl hergestellt wird. Aber ja, da gibt es halt noch viel, sage ich, Politisches, was da halt von dieser Zeit, wo Cannabis verteufelt wurde, da drin ist. Aber was das Öl angeht,
kann es bis heute nicht verstehen.
Ja, was das Öl angeht, ist wirklich unheimlich spannend, weil wenn wir über Öle sprechen, müssen wir eigentlich über die Fettsäuren sprechen. Früher haben wir Sonnenblumenöl überall gekriegt, oder das war, glaube ich, so in den 80ern oder so, vor meiner Zeit. Und heute sprechen wir über die Omega-3-Fettsäuren und es sind so viele Begriffe im Raum und wir wissen nicht so genau, ich merke das einfach bei Leuten, die zu mir in die Beratung kommen, ja, was ist jetzt und wie soll ich es brauchen?
Ja, gesättigt, ungesättigt, mehrfach ungesättigt.
Ja, genau. Genau, und da gibt es so ein paar einfache Regeln, die man sich merken kann und es kommt wirklich auch darauf an, was wir mit dem Öl machen. Also wie wir es herstellen einerseits, aber auch was wir in der Küche damit machen, ob wir es erhitzen oder nicht, spielt eine große Rolle, ob es eben dann gesundheitsförderlich wirkt oder sogar schädigend. Also wir können das beste Öl kaputt machen. Wenn wir Hanföl in die Bratpfanne leeren, dann haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Dann ist es wirklich extrem proentzündlich. Es stehen Freiradikale und ja, die Kaskade kennen wir, Transfette. Genau, wenn wir aus Pflanzenöl Butter machen wollen, es gab ja auch eine Phase unserer Lebensmittelindustrie, wo wir das super toll fanden. Aber
gesundheitlichen Abnehmbutter, oder?
Ja, genau.
Schlankheitsbutter.
Ja, und das ist nicht sinnvoll. Also, Also man kann sich eigentlich merken, dass wir Öle brauchen. Öle sind essentiell, überlebenswichtig. Also wir sind wirklich darauf angewiesen, jede Zelle besteht aus Ölen, aus Fettsäuren schlussendlich. Und je nachdem, wie die zusammengesetzt sind, verhält sich unsere Zelle so oder anders. Und wenn wir da ungesättigte Fette haben, also sind Öle, die nicht komplett mit Wasserstoff gesättigt sind, das heißt, wir haben wie Scharniere drin. Das macht diese Fettsäuren ein bisschen flexibler und somit eben auch unsere Zellen flexibler. Und wenn wir flexible Zellen haben, die auch die Permeabilität, also das Rein- und Raustransportiert, Rein- und Raustransport generiert, dann ist das eine gesunde Sache, weil dann haben wir wirklich, dann können wir die Zelle nähren. Wenn wir sehr viel gesättigte Fette haben, das sind so wie die Zinnmännlein, die sind dann sehr, sehr starr, dafür sehr stabil. Und da kommt es dann auf die Kettenlänge an. Die machen uns eher eben starr und deshalb auch vielleicht anfälliger für Verletzungen, wenn es jetzt um Gefäßwände geht, zum Beispiel Herz-Kreislauf und so weiter. Da spielen Öle eine große Rolle. Und ich habe damals im Studium auch noch gelernt, eben böse die gesättigten Fette, sind jetzt die wirklich so böse, wie man es immer wieder hört. Und da spielt eben die Kettenlänge eine Rolle. Also es gibt Mittel-, Kurzkettige, Langkettige. Und die langkettigen, gesättigten Fette sind die, die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Das haben wir häufig im tierischen Fett, Speck und so weiter. Und das ist eigentlich das Isolationsfett. Das ist auch gut, oder? Wenn wir nicht frieren wollen zum Überleben, wenn wir daraus Energie gewinnen, wenn wir genug Bewegung haben, sind diese Öle oder dieses Fett durchaus gut. Unser einer, der häufig im Büro sitzt, nicht so häufig rumrennt draußen, der profitiert oder der sollte sich eher auf die essentiellen Öle fokussieren. Und die haben wir eben nicht im Speck, sondern eben in den Pflanzenölen. Und da müssen wir jetzt drüber sprechen, ist es eine Dominanz an Omega-6, wie zum Beispiel im Sonnenblumenöl, oder eine Dominanz an Omega-3, wie eben im Leinöl. Das sind diese pflanzlichen Öle. Wir haben vorher über Entzündungen gesprochen. Entzündung ist auch abhängig von diesem Verhältnis unter anderem, also die Omega-6-Kaskade, jetzt geht es noch ein bisschen in die Biochemie, aber die Omega-6-Kaskade und Omega-3-Kaskade, die oben eigentlich mit den pflanzlichen Ölen beginnt, die teilen sich dieselben Enzyme. Und je nachdem, wie viel wir von welchem Öl haben, geht das Enzym halt auf die eine oder andere Seite für die Verlängerung dieser pflanzlichen Fettsäuren. Und die lange Version ist eigentlich vor allem beim Omega-3 das Interessante. Das ist das, was wir im Fisch haben oder in der Alge. Diese EPA-DHA, diese Algenöle, Fischöle. Wenn wir aber sehr viel Omega-6 haben, dann gehen diese Enzyme halt nicht auf diese Seite, verlängern diese auch nicht so, sondern sie gehen auf die Omega-6-Seite. Und wenn es blöd läuft, landen wir da am Schluss bei der Arachidonsäure, welche dann eben proentzündlich wirken kann.
Was heute ja eigentlich eine Volkskrankheit ist, oder?
Ja, also vor allem bei rheumatischer, also bei Arthritis zum Beispiel, da setzen Medikamente genau in diesem Stoffwechselprozess an, dass diese Umwandlung in Arachidonsäure irgendwie geblockt wird oder diese Umwandlung ein von Arachidonsäure in proentzündliche Prostaglandine. Das sind dann solche, die wirklich Entzündungen triggern. Die können da ansetzen. Wenn wir aber parallel genug von dieser anderen Seite haben, wenn das Verhältnis unter 5 zu 1 ist, das ist im Moment so in der Wissenschaft die Zahl, das wird auch immer wieder diskutiert, aber wenn wir nicht mehr wie 5 mal mehr Omega-6 als Omega-3 haben, dann scheint das ganz gut zu funktionieren, auch auf dieser Verlängerungsseite von den Omega-3.
Aber das Verhältnis heute, habe ich mal gehört, ist meistens 20 zu 1 oder 40 zu 1 sogar.
Ja, also im Europa-Durchschnitt glaube ich irgendwie 16, 20 zu 1, je nachdem. Ja. Man kann das auch testen im Blut. Also man kann da die Erythrozyten, diese Fettsäuren messen. Und häufig ist es wirklich eine Dominanz von Omega-6. Ich sage nicht, Omega-6 ist per se schlecht. Also es gibt auch die Gamma-Linolensäure ist auch eine Omega-6-Fettsäure, haben wir im Nachtkerzenöl oder im Borage-Öl, auch im Hanföl. Es ist eine sehr entzündungshemmende Fettsäure. Nur wenn die da weitergeht in der Kaskade, wenn die Enzyme eben auf diese Seite der Omega-6-Kaskade gehen, dann haben wir am Schluss die proentzündlichen Prostaglandine.
Ich möchte mal schnell sagen, oder gehen wir strukturiert vor in die Öle, die wir erhitzen. Was können wir denn für Öle empfehlen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir bedenkenlos erhitzen dürfen?
Also grundsätzlich sind gesättigte Fette hitzestabiler, weil ich habe vorhin von diesen Scharnieren gesprochen. Das macht die Zelle oder das ist die Fettsäure flexibel, aber auch anfällig. Also sie ist labiler durch diese Flexibilität. Die gesättigten Fettsäuren, wenn die in Schwingung kommen mit Hitze, dann passiert da nicht viel. Jetzt müssen wir schauen, wo haben wir diese gesättigten? Wir haben das in Butter, Butterfett, Milchfett. In der Ayurveda nimmt man das Ghee, die geklärte Butter bei uns schlussendlich. Und das ist tatsächlich sogar ein Heilmittel, weil es eben je nach Herstellung der Butter, je nachdem, was das für eine Milch war, haben wir eine andere Kettenlänge. Und da haben wir so mittel- und kurzkettige Fettsäuren drin. Und das sind die, die eigentlich sehr gut sind. Also die sind tatsächlich auch gut für uns, für unseren Darm. Unser Darm macht selber auch die kurzkettigen, gesättigten Fette. Das ist Nahrung für die Darmzellen. Und wenn wir dieses Öl, also diese geklärte Butter in die Pfanne hauen, dann ist das sehr gut zum heiß braten oder eben dieses Kokosfett ist halt nicht so regional, aber ist auch sehr, sehr stabil. Könnte man auch zum Braten verwenden.
Was ist mit Olivenöl?
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist so ein Zwischending. Olivenöl sind viele Leute der Überzeugung, oder man hat das so eingetrichtert, ja, nicht erhitzen und so. Stimmt und stimmt nicht. Also Olivenöl ist, was das Fettsäuremuster angeht, das ist jetzt der Sättigungsgrad. Mehrfach ungesättigt hat es nicht viele drin, sondern einfach ungesättigte. Das heißt, es ist schon ein bisschen stabiler, dadurch, dass es nicht so viele Scharniere hat. Mehrfach ungesättigt heißt mehrere Scharniere. Einfach ungesättigt heißt ein Scharnier. Und das eine Scharnier ist doch ziemlich stabil. Und beim Olivenöl ist es eher das Thema, dass wir das nicht verbrennen wollen aufgrund dieser sekundären Pflanzenstoffe, die wir da auch drin haben, also die Farbstoffe. Das ist das, was das Öl auch so aromatisch macht. Wenn wir ein gutes Olivenöl haben, kratzt das auch so ein bisschen im Hals. Es ist, ich dachte immer, das kommt, weil es irgendwie oxidiert ist, aber es sind diese sekundären Pflanzenstoffe, die wir spüren. Mhm. Und das haben wir, wenn das extra vergine oder kalkgepresstes gutes Olivenöl ist, haben wir diese Schutzstoffe drin, die unheimlich gesund sind für das Herz-Kreislauf-System und so weiter. Deshalb auch die mediterrane Ernährung, da haben wir eben sehr viel von diesem Öl drin, vom Olivenöl. Mhm. Und wir können es tatsächlich auch erhitzen. Ich würde damit nicht unbedingt heiß braten, aber wir können es zum Dämpfen zum Beispiel brauchen, weil wenn Wasser im Spiel ist, geht es nicht so stark, geht es nicht so viel über 100 Grad. Und das ist ganz okay für Olivenöl.
Okay, mhm. Gut.
Wenn es zu rauchen beginnt, ist nicht mehr gut.
Dann haben wir den Prozess, dass es dann Transfette gibt, oder?
Ja, vor allem Oxidation ist ein Thema, ja. Oxidation und die Fette, die sich dann verschieben, also vor allem, oder diese Doppelbindungen sind anfällig für Verschiebungen. Wir haben dann eigentlich so eine Fettsäure, die dann plötzlich irgendwie so hängt, mhm. und das ist dann ein Transfett. Und das ist für den Körper ist das irgendwie fremd, diese Art, diese Verknüpfung, und das ist dann proentzündlich, das weiß man heute auch. Das ist wirklich auch, darf in den Lebensmitteln einen gewissen Grad nicht überschreiten.
Mhm. Gut, ja. Da gehen wir in die kalten Öle rein,
ja.
Zum Beispiel für den Salat, du wirst das bestimmt mit dem Hanföl machen.
Oder? Ja, das oder hat, eine Mischung, ja.
Eine Mischung. Hanf hat, glaube ich, Omega-3 und 6 in einem ausgeglichenen Verhältnis, stimmt das?
Ja, nein, also es ist sehr ähnlich vom Verhältnis wie Rapsöl. Wir haben ja in der Schweiz eine Rapsindustrie, eine Raps, fast schon ein Monopol, also Raps ist so in der Grundempfehlung, obwohl Rapsöl eigentlich mal ein Öl war für die Öllampe, also es war gar nicht für den Verzehr gedacht. Ja, so ein Arme-Leute-Öl von früher. Das habe ich auch erst mit den Recherchen in der Bachelor-Thesis begriffen, dass es eigentlich auch verändert worden ist von uns Menschen, dass es überhaupt verzehrsfähig geworden ist. Wir haben es ja jetzt noch weiter verändert, sogenannte Hull-Rapsöl. Und das heißt nichts anderes, als dass wir aus einem Rapsöl, was eigentlich was etwa 30% dieser mehrfach ungesättigten Fette drin hat, haben wir ein Olivenöl draus gemacht, was die Fettsäuren angeht. Weil Hull heißt High Oleic and Linoleic Acids. Ich glaube so irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall, die Ölsäure wurde erhöht, das macht es stabiler. Und deshalb kann man jetzt plötzlich mit Rapsöl auch braten. Mhm. Obwohl das nie so vorgesehen war. Mhm. Da kann man direkt ein geklärtes Olivenöl nehmen. Da haben wir die Stoffe nicht, die potenziell verbrennt werden. Also das sehe ich nicht so ein.
Aber Rapsöl ist jetzt nicht ein gesundheitsförderliches Öl, oder?
Ich empfehle es nicht primär, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist vom Fettsäuremuster her nicht schlecht. Also es hat 30% dieser mehrfach ungesättigten und das Verhältnis ist 3 zu 1. 3 Omega-6, 1 Omega-3. Hanföl hat dasselbe Verhältnis, auch 3 zu 1. Mhm. Auch Baumnussöl hat 3 zu 1. Das Einzige, was mehr Omega-3 hat als 6, ist Leinöl. Und deshalb ist es so spannend, weil wenn wir halt dieses Verhältnis ausgleichen möchten, sind wir am effizientesten mit Leinöl, weil es dieses Omega-3-Gleichgewicht am schnellsten.
Aber das oxidiert auch sehr schnell, muss ja, glaube ich, in 3 Monaten konsumiert werden, ja. Oder 6.
Ja, es hat einen Fettsäureanteil, ist ja mehrfach ungesättigt von, ich glaube, etwa 70%. Hanföl hat noch einen höheren. Mhm. Also ist noch oxidationsanfällig, hat etwa 80%.
Oh.
Und deshalb soll es in den Kühlschrank, und das ist ein einfacher Tipp, wenn das Öl im Kühlschrank flüssig bleibt, dann wissen wir, es soll in den Kühlschrank und es ist ein Zeichen, dass es eben viele dieser flexiblen Strukturen hat. Das hält das Öl eben auch flexibel und flüssig, sogar wenn es kalt wird. Der Butter wird fest.
Mhm.
Oder auch Kokosfett wird auch fest, wenn
genau.
Es in den Kühlschrank stellt.
Stimmt.
Ja, das ist der Sättigungsgrad.
MCT aber nicht, das Mittelkettige, oder?
Mittelkettig wird sehr schnell weich, weil es kurzkettig ist, ja. Aber es wird auch fest im Kühlschrank.
Mhm. Okay.
Olivenöl ist so ein Zwischending, oder? Das sehen wir da auch. Wenn wir das Olivenöl in den Kühlschrank stellen, dann wird das so halb dick. Es dickt so ein bisschen ein. Und dann sehen wir, aha, es hat nicht so viele dieser mehrfach ungesättigten.
Toll, Fette. Das ist eine total coole Sache, jetzt, was du erzählt hast. Können wir alle zu Hause selber testen,
ja.
Was jetzt da für Omega-3-6 für Öl ist, oder?
Das ist übrigens auch der Grund, warum fette Kaltwasserfische oder warum Kaltwasserfische überhaupt so fett sind. Einerseits ist es Isolation, andererseits ist es aber auch Voraussetzung für ihre Beweglichkeit. Also wenn jetzt ein Lachs voll wäre mit gesättigten Fetten, dann würde er starr werden im kalten Wasser, oder? Er könnte gar nicht mehr so locker schwimmen. Das heißt,
also Omega-6-lastig und der andere ist, wo elastisch ist, ist Omega-3-lastig?
Nein, es geht nicht um Omega-3 oder 6, sondern um die gesättigte, also um den Sättigungsgrad. Mhm. Wenn er gesättigt ist, ist er eigentlich fast steif im kalten Wasser. Wenn er ungesättigt ist, Omega-6 ist auch ungesättigt oder mehrfach. Es ist einfach nur zweimal an der, der Unterschied ist, woher zählen wir. Also vom Ende des Omega, vom Ende der Fettsäure zurückgezählt. An dritter Stelle ist die erste Doppelbindung, das ist Omega-3. Vom Ende zurückgezählt, die sechste Stelle ist Omega-6. Mhm. Daher kommt der Name. Aber es sind beide mehrfach ungesättigt. Mhm. Aber deshalb haben wir im Fisch dieses sehr langkettige Omega-3, also diese EPA und DHA kennt man so. Das sind eben diese sehr entzündungshemmenden Fettsäuren, die man ja dann auch als Öl oder Kapsel einnehmen kann, als therapeutische Intervention, zum Beispiel eben bei entzündlichen Gelenkskrankheiten.
Also Leinöl und Hanföl sind so die Favoriten von dir?
Ja.
Kokosöl?
Ja. Kokosöl, ja. Ich würde es nicht verteufeln, wie es heute zum Teil auf, von gewissen Ärzten gemacht wird, weil es ja immer noch gesättigte Fette sind und zum Teil auch mittel-, zum Teil langkettige.
Da gibt es andere Studien aus der Mayo-Klinik, die eigentlich das bei Alzheimer, Demenz, Parkinson so ganz anders darlegen.
Ja, genau. Also deshalb, ich gehe da mehr vom Ökologischen aus. Ich sage, wenn ich ein Fett brauche, was hoch erhitzt werden soll, dann kann ich auch die Butter, die geklärte Butter nehmen. Hier aus der Schweiz. Und dann habe ich eigentlich auch dieses Fettsäuremuster.
Okay. Was hältst denn du von so Sonnenblumenöl? Das ist der Omega-6. Das
ja, lieber nicht. Verhältnis von 126 zu 1.
Okay.
Distelöl ist auch enorm hoch, genauso wie Sesamöl relativ hoch ist. Auch Kürbiskernöl, das sind so Gewürzöle, sage ich. Kann man brauchen in der Küche, Kürbiskernöl zum Würzen von Suppen oder auch Sesamöl für asiatische Gerichte, aber es sollte nicht das Basisöl sein. Basisöl wäre wirklich eigentlich ein Olivenöl in Kombination mit entweder Hanf- oder Leinöl oder Baumnussöl, ist auch gut. Und dann bitte in der Glasflasche. Mhm. Also Öl nicht in Plastik. Wir wissen, dass Öl diese fettlöslichen toxischen Substanzen aus Plastik lösen kann. Vor allem, wenn es dann noch warm wird, also da wirklich Öl, Essig und Öl nur in Glas. Mhm. Und dann diese guten Öle in den Kühlschrank, dunkle Glasflasche, dann oxidiert das gute Zeug auch nicht.
Ja, das wusste ich jetzt nicht beim Hanföl, dass es in den Kühlschrank musste.
Ja.
Habe ich auch nie empfohlen und nie gesagt, weil ich es nicht wusste. Habe mir niemand erklärt, ja. Jetzt verstehe
also Baumnussöl kann im Kühlschrank, alles was flüssig bleibt, man kann den Test machen, oder?
Ja.
Baumnussöl, Leinöl, Hanföl, Rapsöl. Ja.
Was hältst du von Schwarzkümmelöl?
Sehr interessant. Fettsäuremuster bin ich gar nicht sicher, wie das aussieht. Aber es ist interessant, was diese sekundären Pflanzenstoffe auch angeht. Und dieses Öl halt auch so fast antibiotisch wirkt. Also es wirkt auf den Darm durch diese... Es ist auch sehr intensiv im Geschmack. Also alles, was so intensiv schon schmeckt und riecht, wissen wir, das sind Duftstoffe, Aromastoffe drin, das sind sekundäre Pflanzenstoffe und das sind immer Schutzstoffe der Pflanze. Und was die Pflanze schützt, schützt uns auch. Also es ist auch antiparasitär, antibakteriell gegen schlechte Pilze im Darm. Mhm. Und deshalb hilft es häufig auch bei Leuten mit zum Beispiel Heuschnupfen, Schwarzkümmelöl, weil es einfach auch reinigend wirkt.
Es gibt so ein altes Zitat von Ägypten. Schwarzkümmelöl heilt alles, außer den Tod.
Sehr gut.
Ja. Hat man anscheinend auch bei einem Pharao gefunden, also eine Flasche noch im Grab.
Also spannend.
Gute Öle wären diese, wo du jetzt gesagt hast, die würden uns ergänzen. Wie geht es jetzt eigentlich darum in der Herstellung? Ich meine, wenn ich jetzt da im Großhandel ein Hanföl kaufe oder im Reformladen oder jemand, der wirklich dieses Hanföl wirklich kalt presst und wirklich kalt macht, wie sind da deine Erfahrungswerte? Ist es wirklich kalt gepresst, wenn kalt gepresst draufsteht?
Ja,
ist das eine Vertrauenssache?
Ja, es sollte nicht mehr wie 40 Grad sein. Mhm. Und ich weiß, dass eine Marke im Reformhaus, die haben so ein Pressverfahren, was patentiert ist, OxyGuard oder so heißt dieses Pressverfahren. Und das ist sehr gut. Ich bevorzuge auch dieses Öl, weil es mir besser schmeckt. Im Großverteiler habe ich gemerkt, dass mir das Hanföl nicht so gut schmeckt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ob es tatsächlich ein anderes Herstellungsverfahren ist. Aber wenn kaltgepresst draufsteht, sollte man eigentlich schon davon ausgehen können, dass es wirklich nicht zu hoch erhitzt wurde. Und dann können wir wirklich viel damit machen, wenn wir es eben auch richtig lagern. Es in dunklen Flaschen haben, weil es ist auch lichtsensitiv, also es oxidiert auch mit UV-Licht, Wärme, Sauerstoff, das sind so die Feinde vom guten Öl und deshalb eben dunkel, Kühlschrank.
Aber die Preisunterschiede sind ja gigantisch. Da kriegt man ja wirklich ein Liter Öl für...
Ja, 2,5 Dezi Hanföl waren 2014 noch um die 18, 19 Franken. Jetzt ist es so bei 17 im Reformhaus. Die Preise gehen runter. Das war halt ein Nischenprodukt, oder? Oder immer noch so ein bisschen. Und wenn mehr Leute oder mehr Bauern sich trauen, sowas anzupflanzen, was übrigens super lukrativ ist, eine total unkomplizierte Pflanze, die sehr schnell wächst.
Es gibt heute noch viele Bauern, die sich das nicht nehmen lassen wollen, aber immer wieder mit Widerstand zu kämpfen haben. Ja. Aber die haben einfach die Erfahrungswerte von ihrem Großvater schon, dass die Kühe wunderbar sich mit dem ernähren können.
Ja, also Hanf ist wirklich eine tolle Pflanze. Also sie ist auch, was die Bodenauflockerung angeht, sie haben ein extrem feines Wurzelgeflecht und ist total dankbar. Also es ist eine Pflanze, die sehr, sehr gut auch übrigens CO2 reduziert. Also sie ist sehr atmungsaktiv, kann man sagen. Sehr nachhaltig, sie wächst extrem schnell. Sie hat die längste Faser in der Natur. Also es ist sehr stabil, wenn wir daraus irgendwie Kleider oder auch Autoteile werden daraus gemacht, weil es eben so eine stabile Faser ist. Also es ist zu 99% eine verwertbare Pflanze, die total nachhaltig ist. Also ich weiß zum Beispiel, eine kleine Anekdote, Weltkrieg, hat man zuerst nach der Prohibition den Hanf verteufelt und dann gab es die Aufhebung, weil man dann sagte, Hanf for Victory, wir brauchen Schnürsenkel für die Soldaten. Also hat man wieder Hanf angepflanzt und damit viele Fasern generiert, um eben diesen Bedarf zu decken. Und nach dem Krieg wurde es dann wieder verboten.
Also eigenartiger, was da immer für Lobbyismus dahinter steckt oder wirtschaftliche Interesse.
Ja, und das ist halt immer noch in den Köpfen der Leute. Also ich muss zum Teil wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dass Hanf nichts mit Drogen zu tun hat und Hanföl nichts abhängig macht oder so oder psychoaktiv ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel.
Und alles andere ist ja dann medizinisch, sobald das Hanf dann auch CPD drin hat oder auch THC.
Ja, sehr interessant, medizinisch, ja.
Das ist sicherlich ein Thema einer anderen Sendung. Ja. Wenn man jetzt so eine Informationsplattform suchen würde, wo man noch weitere Informationen zu dem Thema Ölen finden kann, hast du dir da mal irgendwas erstellt? Kann man da mal was nachlesen?
Über Öle spezifisch nicht. Könnte ich aber mal was auf meine Homepage laden?
Ja, wenn schon eine Bachelorarbeit gemacht hast. Ja.
Genau.
Ja, wenigstens so ein Plus, Minus, Vorteile, Nachteile. Welche Öle wären denn wirklich gut? Ja. Das fällt ja irgendwie auf den Markt.
Ja, also das lade ich auf meine Homepage. Also auf www.unu.ch, Unicum Nutrition. Da habe ich so eine Sparte mit aktuell und da stelle ich immer mal wieder was hoch. Ich blogge nicht, ich stress mich damit nicht. Ich möchte einfach, wenn ich was erarbeite, kann ich das da teilen. Aber es ist ein guter Input, mache ich vielleicht mal was zu den Ölen.
Cool, gerne. Also herzlichen Dank, liebe Laura.
Danke dir.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollten heute einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen über das Thema Öle. Und ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, Ihnen heute zu zeigen, welche Öle wirklich hervorragend unterstützend sind für unsere Gesundheit, sogar essentiell sind und welche Öle man ein bisschen mit Vorsicht handhaben sollte. Wirklich für den Geschmack alles gut, aber nicht in Masse, sondern wirklich nur in der Klasse, in der Würze und auch nicht mehr. Und was man zum Braten nutzen darf, das wurde heute auch gesagt, nicht die hochwertigen Öle bitte zu stark erhitzen, sondern wirklich die Butter oder den Ghee, sagt man Ghee?
Ja.
Gut, oder? Und, oder bis zu einem gewissen Grad auch Olivenöl haben wir heute gehört. Also, nochmals danke, alles Gute Ihnen zu Hause, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.